Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu unseren Sendungen über den neutestamentlichen Judasbrief innerhalb der Reihe Durch die Bibel. Der ganze Judasbrief besteht nur aus einem Kapitel, enthält aber so viele interessante Details, dass wir beim letzten Mal wieder nur wenige Verse vorwärts gekommen sind, nämlich bis Vers 13. Genau an diesem Punkt will ich gleich weitermachen, denn dazu gibt es noch einiges zu sagen. Thematisch ging es zuletzt darum, dass manche Irrlehrer, die sich mit frommen Worten in eine christliche Gemeinde eingeschlichen haben, große Reden auf der Kanzel schwingen und sehr von sich selbst eingenommen sind. Aber bei näherem Hinsehen steckt nicht viel dahinter. Das Hauptanliegen des neutestamentlichen Judasbriefes besteht darin, vor Irrlehren zu warnen, die sich manchmal gut getarnt und deshalb kaum bemerkt in christlichen Gemeinden breit machen. Was für Leute das sind, die sich als harmlose Christen ausgeben, aber letztlich mit ihren falschen Lehren andere vom Glauben abbringen, beschreibt Judas in den Versen 12 und 13 mit deutlichen Worten. Ich lese beide Verse noch einmal vor und gehe dann auf die zweite Hälfte von Vers 13 näher ein, denn dieser Teil fehlte noch in der letzten Sendung. Judas schreibt also über die Irrlehrer: Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen, prassen ohne Scheu, weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Diese Beschreibung, diese Charakterisierung von Menschen, die sich bloß als Christen ausgeben, aber nicht wirklich an Gott glauben, lässt an Deutlichkeit kaum zu wünschen übrig. Judas hat hier auch Menschen vor Augen, die in einer Gemeinde eine leitende Position einnehmen, aber letztlich andere von ihrem Glauben abbringen wollen. Zuletzt in der zweiten Hälfte von Vers 13 beschreibt er sie als umherirrende Sterne. Normalerweise lässt sich die Laufbahn von Sternen berechnen. Sie folgen bestimmten Gesetzen. Umherirrende Sterne aber folgen keiner Bahn. Sie sind gewissermaßen, bildlich gesprochen, gesetzlose Sterne. Sie ziehen mal hierhin, mal dorthin. Diese Christen sind nicht bereit, sich auf etwas festzulegen, und sie folgen keinen Gesetzen. Und dann spricht Judas über die Konsequenzen. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Hier ist eindeutig von der Hölle die Rede. An manchen Stellen wird die Hölle als Feuer beschrieben. Das andere Bild für die Hölle ist die absolute Finsternis. Uns ist das Bild vom Feuer geläufiger, weil es in der Vergangenheit viel mehr gebraucht wurde. Die Hölle ist natürlich real, aber das Feuer ist nicht einfach ein Feuer, wie wir es aus dem Holzofen kennen. Das Bild vom Feuer steht für etwas Quälendes, was viel schlimmer ist als das reale Feuer. Eben etwas, was auch für die Geistwesen eine Qual ist. Ich denke, wer in der Hölle ist, wird sich wünschen, sie wäre ein echtes Feuer. Und zwar deshalb, weil es viel schlimmer sein wird als Feuer. Das andere Bild, die absolute Dunkelheit, ist nicht weniger furchteinflößend. Ich glaube, ein verlorener Mensch trägt diese Dunkelheit mit sich herum. Das ist keine physische Dunkelheit, sondern eine geistliche Finsternis. Der englische Dichter John Milton hatte davon offenbar eine Ahnung. In einem seiner Werke schreibt er: Wer Licht sich wahrt in seiner reinen Brust, erfreut sich hellen Tags im Erdengrund. Doch wer in schwarzer Seele Frevel birgt, irrt auch umnachtet in der Mittagssonne. Er selbst, sein eigener Kerker. Was für ein Bild! Jemand, der in heller Mittagssonne innerlich dunkel ist. Mir scheint, der Schrecken der Hölle wird noch vergrößert von denen, die dorthin kommen. Die Vorstellung der völligen Dunkelheit ist wirklich schrecklich. Vielleicht waren sie schon einmal in einem Bergwerk, und um die Dunkelheit zu demonstrieren, hat einer der Bergleute für 2 oder 3 Minuten das Licht ausgeschaltet. Dann haben sie eine Ahnung davon, was völlige Dunkelheit bedeutet. Ich jedenfalls möchte auf keinen Fall ewig in völliger Dunkelheit sein. Aber genau das ist das Ende, das Judas diesen Menschen vorhersagt, die andere vom Glauben abbringen. Jetzt kommen wir wieder zu Versen, die einzigartig für die ganze Bibel sind, weil die enthaltenen Informationen an keiner anderen Stelle vorkommen. Ich lese aus dem Judasbrief die Verse 14 und 15. Es hat aber auch von diesen Irrlehrern geweissagt Henoch, der 7. von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen 1000 Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Diese Prophetie von Henoch finden wir im Alten Testament nicht. Zwar lesen wir im 1. Buch Mose, Kapitel 5, von Henoch, aber von einer Prophetie steht dort nichts. Weil Henoch ein seltener Name ist, können wir ziemlich sicher sein, dass Judas genau diesen Henoch meint. Dieses Henoch-Zitat muss aus einer apokryphen Quelle stammen, also aus einem Buch, das sich in unserer heutigen Bibel nicht findet. Anders ausgedrückt, das Buch Henoch war ein solches Buch, und es war zur Zeit Jesu unter den Juden sogar sehr bekannt. Vermutlich zitiert Judas also aus dem Buch Henoch. Wenn man Adam mitzählt, war Henoch der 7. ab Adam, beziehungsweise der 6. Nachkomme Adams. Von Henoch wird in der Bibel nur erzählt, dass er mit Gott wandelte, also mit ihm lebte. Und dann wurde er als Vorbild des Glaubens entrückt, genau wie Elia. Die Zahl 7 ist eine besondere Zahl in der Bibel. Gott heiligt den Sabbat als den 7. Tag. Jedes 7. Jahr war ein Erlassjahr, in dem zum Beispiel Sklaven wieder freigelassen werden mussten. In der Offenbarung gibt es 7 Siegel, 7 Leuchter und so weiter. Judas betont wohl aus diesem Grund, dass Henoch der 7. ab Adam ist. Offensichtlich wurde im Buch Henoch, das nicht zur Bibel gehört, Gericht vorhergesagt. Henoch sah den Messias, den Christus, zum Gericht kommen, und das ganz real. Deshalb berichtet Judas in den Versen 14 und 15, Henoch habe gesagt, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen 1000 Heiligen, um Gericht zu halten. Dass Christus mit unzähligen Engeln kommt, bestätigen auch andere Stellen im Neuen Testament. Hier wird offensichtlich, dass es nicht der Teufel ist, der die Welt regiert, sondern Gott. Das Bemerkenswerte ist jedoch, dass bereits Henoch prophetische Worte über die Irrlehrer der letzten Tage aussprach. Denn das Gericht, das er prophezeite, sollte unter anderem kommen, ich zitiere aus dem Judasbrief, für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn, den Messias, geredet haben. Es gab sicher einen guten Grund, warum Gott das Buch Henoch nicht in der Bibel haben wollte. Ich bin überzeugt, dass es in die Bibel aufgenommen worden wäre, wenn Gott das gewollt hätte. Aber gottesfürchtige Männer haben entschieden, dass es nicht in den sogenannten Kanon gehört. Und doch sollte eine einzige Prophetie daraus im Wort Gottes erscheinen. Und das ist die Prophetie über das Gericht des Christus. Im 1. Buch Mose wird uns berichtet, dass Henoch entrückt wurde. Er kam einfach in den Himmel, ohne zu sterben. Genauso wird es mit den Christen passieren, irgendwann an einem Tag in der Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Die Christen, die zu dieser Zeit hier auf der Erde leben, werden dann zu Gott hin entrückt, ohne zu sterben. Viele, viele Jahrhunderte lang sind die Christen nur durch den irdischen Tod zu Gott in den Himmel gekommen. Man kann davon ausgehen, dass es schon jetzt mehr Christen im Himmel gibt, als im Moment auf der Erde leben. Und wir alle werden uns bei der Entrückung mitten in der Luft treffen. Die bereits verstorbenen Christen und die noch lebenden Christen. Der Apostel Paulus schreibt davon im 1. Thessalonicher Brief. Im Alten Testament dagegen ist davon noch nicht die Rede. aber Henoch ist ein Vorbote dieser Entrückung, weil er bereits entrückt wurde. Henoch wurde von der Erde entrückt, noch bevor die Sintflut kam. Mit der zukünftigen Entrückung wird Gott die lebenden Christen vor der Hölle retten und damit auch aus dem Gericht. Am Ende schließlich wird der Herr Jesus wirklich auf die Erde zurückkehren, um, Zitat, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind. So sagt es Judas in unserem Bibelabschnitt vorher. Bemerkenswerte Worte. Ich möchte die Verse 14 und 15 noch einmal vorlesen, diesmal nach der Übersetzung des Theologen Gerhard Mayer. Er versucht, den griechischen Originaltext so genau wie möglich ins Deutsche zu übertragen, so, dass das eine oder andere Detail besonders hervortritt. Nach seiner Übersetzung heißt es also, auch denen hat Henoch, der siebte von Adam her, geweissagt, siehe, der Herr ist inmitten seiner heiligen Zehntausenden gekommen, um Gericht zu halten gegen alle und um zu überführen jede Seele betreffs ihrer Werke der Gottlosigkeit, mit denen sie gottlos waren, und betreffs aller harten Worte, mit denen die gottlosen Sünder gegen ihn geredet hatten. Übrigens könnte man die heiligen Zehntausende auch mit Myriaden übersetzen. Gemeint ist eine unüberschaubare Menge an Heiligen. Und Judas sagt, er, der Messias, der Christus, kommt, um Gericht zu halten über alle. Wenn Jesus auf die Erde zurückkommt, dann kommt er zum Gericht. Das hat Jesus in seiner Abschiedsrede selbst gesagt. Und auch der Rest der Schrift bezeugt das. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als Richter. Und er ist Richter über alle, ohne Ausnahme. Aber im Gericht wird nicht einfach nur gestraft. Judas beschreibt genauer, was Jesus da tun möchte. Jesus kommt, um alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, so die Elberfelder Übersetzung. Diese Menschen sind gottlos, weil sie Gott aus ihrem Leben verbannen. Sie wollen ihn einfach los sein. Liebe Hörer, das kommt Ihnen sicher bekannt vor. Viele Menschen heute leben so. Nicht nur ihr Denken ist ohne Gott, sondern auch ihre Taten sind ohne Gott und am Ende gegen Gott. Gott scheint hier aber nicht nach dem Denken zu strafen. Ihm geht es um die Taten, um die Werke. Aber hier wird die Seele erwähnt, wie in der Übersetzung Gerhard Mayers deutlich wird. Jesus kommt, um zu überführen jede Seele betreffs ihrer Werke der Gottlosigkeit. Das hält uns vor Augen, dass alle Taten aus dem Herzen kommen. Jesus hat das mit dem Bild vom Weinstock verdeutlicht. Wenn eine Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, bringt sie auch Frucht. Jesus wird über die Werke richten, weil sie zeigen, was im Herzen der Menschen ist. Die Werke eines Menschen zeigen, ob er Gott die Ehre gibt. Und weiter sagt Judas, dass Jesus kommt, um Gericht zu halten, betreffs aller harten Worte, mit denen die gottlosen Sünder gegen ihn geredet hatten. Es gibt also nicht nur ein Gericht über die Werke, sondern auch über die Worte. Aber nicht über irgendwelche Worte, sondern über harte Worte, die diese Menschen als gottlose Sünder gegen Jesus geredet haben. Das sind nicht einfach Lästerreden, sondern Worte gegen Gott und gegen den Messias, Jesus Christus. Schon in den ersten Jahrhunderten gab es Menschen, die meinten, ein Gott könne unmöglich gleichzeitig liebend und gerecht sein. So teilte man Gott in den gütigen Erlöser und in den gerechten Schöpfer. Für diese Irrlehre wurde Markion in der Mitte des zweiten Jahrhunderts aus der Gemeinde in Rom ausgeschlossen. Aber solche Bestrebungen gibt es auch heute noch. Viele Christen lehnen das Gericht Gottes einfach ab. Sie reden nur noch vom guten oder lieben Gott. Aber damit wird Gottes Liebe am Kreuz klein gemacht. Denn dort hat Gott für uns unsere Strafe getragen. Das war ein teures Opfer. Seine Liebe hat Gott sehr viel gekostet. Das dürfen wir nicht vergessen. Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe gehören untrennbar zusammen. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 16. Judas schreibt über die Irrlehrer in den letzten Tagen, Diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie leben nach ihren Begierden, und ihr Mund redet stolze Worte, und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Hier benennt Judas 5 weitere Kennzeichen der Christen, die in den letzten Tagen andere vom Glauben abbringen wollen. Erstens, sie murren. Man könnte auch sagen, sie grummeln in Protest. Aber das ist kein lautes Protestgeschrei. Das sind eher wie nebenbei dahingesagte Abfälligkeiten gegen Gott. Gott hätte zwar viel mehr Grund, über uns zu murren, weil wir ihn immer wieder vergessen. Aber die Ungläubigen murren gegen Gott. Das ging beim Volk Israel in der Wüste los, und so ist es bis heute. Das ist also das Erste, das Murren. Zweitens, sie hadern mit ihrem Geschick. Sie sind also unzufrieden und klagen ständig über ihr Leben. Wenn sie überhaupt Gottes Handeln sehen, dann geben sie ihm die Schuld an allem, was ihnen passiert. Liebe Hörer, glauben Sie mir, ich habe hunderte von Briefen bekommen, in denen Menschen davon berichten, wie unzufrieden und unglücklich sie mit ihrem Leben waren. Aber als sie zum Glauben kamen, hat sich das völlig verändert. Der Glaube bringt das Vertrauen mit sich, dass Gottes Weg für mein Leben der beste Weg ist. Der Glaube bringt als Frucht des Heiligen Geistes auch Geduld mit sich. Das zweite Kennzeichen eines Irrlehrers ist jedoch das unzufriedene Klagen. Das dritte Kennzeichen eines Irrlehrers ist, dass er nach seinen eigenen Begierden lebt, wie Judas sagt. Das muss noch nicht an sich unmoralisch oder schlecht sein. Aber hier wird gesagt, dass diese Menschen Gott außen vor lassen. Eigene Begierden, das können auch besondere Hobbys sein. Segeln, Musik, Literatur oder sogar eine bestimmte Art von Spiritualität. Hier könnte alles stehen, was einem Menschen eine gewisse Befriedigung verschafft. Aber sein Herz bleibt doch leer und unerfüllt. Nur das Leben mit Gott kann unser Herz erfüllen, das Leben im Glauben und im Gehorsam. Vertrauen auf Gott und Gehorsam gegenüber seinen Geboten, das gehört zusammen. Das war also das Dritte. Sie leben einfach so, wie es ihnen passt, frei nach dem Motto Hauptsache Spaß. Viertens, ihr Mund redet stolze Worte. Das heißt, sie sind arrogant und maßlos im Reden. Sie benutzen extravagante Formulierungen, die wie schillernde Seifenblasen sind. Schön, aber leer. Vor kurzem sah ich ein Interview mit einem Politiker, das mich richtig gehend amüsierte. Er benutzte viele moderne Vokabeln, die man heutzutage ständig hört. Nach dem Interview überlegte ich, was er eigentlich gesagt hatte. Mein Fazit war, er hatte nichts gesagt. Er hatte nur die ganze Zeit über geredet. Er hatte sich vor allem auf nichts festgelegt. Und leider reden auch viele Prediger und Pastoren in unseren Tagen so. Sie reden überheblich, und das passt überhaupt nicht zur Demut, wie Jesus sie gelehrt hat. Sie geben sich den Anschein, als brauchten sie Gott nicht. Sie bringen extravagante Worte hervor, aber ihre Worte sind wie Seifenblasen, schön, aber leer. Das war das vierte Kennzeichen der Irrlehrer oder der Verführer zum Abfall vom Glauben. Und das fünfte und letzte, um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Man könnte auch sagen, sie machen bewundernde Gesichter. Sie sind gut darin, andere zu bewundern und ihnen zu schmeicheln. Also sagen sie auch vieles, was nicht wahr ist. Und das alles tun sie, um selbst einen Vorteil davon zu haben. Und genau das war offensichtlich ein Problem, das sich bereits in den ersten Gemeinden abzeichnete. Jakobus schreibt dazu: Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprechet zu ihm: Setze du dich hierher auf den guten Platz, und sprechet zu dem Armen: Stell du dich dorthin, oder setze dich unten zu meinen Füßen, ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Liebe Hörer, auch heute kann man so etwas in Gemeinden noch erleben. Vor einiger Zeit war ich gebeten worden, in einer anderen Gemeinde zu predigen. Ich kam ziemlich früh an. Da dachte ich mir, ich gehe einfach hinein, ohne zu sagen, wer ich bin. Als ich den Saal betrat, waren zwei Männer für den Begrüßungsdienst eingeteilt. Aber sie waren in ein Gespräch vertieft und beachteten mich gar nicht. Also wartete ich. Endlich fragte mich einer von ihnen, möchten Sie eine gedruckte Übersicht über den Gottesdienstablauf haben? Ja, vielen Dank, antwortete ich. Wo möchten Sie denn sitzen, war die nächste Frage. Daraufhin ich weiß nicht, wo soll ich denn sitzen? Setzen Sie sich doch gleich hierhin, sagte er. Er wollte mich offensichtlich nicht weiter nach vorne begleiten, obwohl dort viele Plätze frei waren. Das wirkte nicht sehr einladend. Also ging ich erst einmal wieder nach draußen. Als ich dann später auf die Bühne trat, um zu predigen, sah ich zu dem Mann hin. Er wurde weiß im Gesicht. Das können Sie mir glauben. Nach dem Gottesdienst kam er zu mir und entschuldigte sich wortreich. Ich wusste ja nicht, dass Sie heute predigen. Ich habe Sie nicht erkannt. Ich entgegnete, na ja, ich wollte heute hier predigen, ganz egal, ob Sie mich erkennen oder nicht. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass Sie Besuchern gegenüber grundsätzlich freundlich sind und ihnen einen guten Sitzplatz anbieten, gerade wenn sie zum ersten Mal kommen. Als Christen sollten wir niemandem schmeicheln, nur um einen Vorteil davon zu haben. Und doch fällt mir das in Gemeinden und christlichen Werken immer wieder auf. Da verleiht zum Beispiel eine christliche Universität in den USA dem Dozenten einer anderen christlichen Universität einen Ehrendoktor. Dafür hat er nichts geleistet, es ist eben ein Ehrentitel. Aber nun sorgt er dafür, dass derjenige, der ihm diesen Titel verliehen hat, wiederum einen Ehrendoktor bekommt, und zwar von seiner Universität. So sollte das aber unter Christen nicht sein. Leider beobachte ich ein solches Verhalten auch, wenn ich predige. Ich predige in einer anderen Gemeinde und werde dort vom Pastor als jemand ganz Großes angekündigt, obwohl ich das gar nicht bin. Wenn nun dieser Bruder in unsere Gemeinde kommt, erwartet er, dass er von uns auch so angepriesen wird, egal ob das nun stimmt oder nicht. So etwas sollten wir nicht tun, denn das ist nicht ehrlich. Und zudem ist das eine Methode von Irrlehrern und Verführern. Sie richten ihren Blick nicht auf Gott. Ihnen ist es nicht wichtig, ob Jesus einmal zu ihnen sagt, »Recht so, du treuer Knecht!« Ihnen ist der Beifall der Masse viel wichtiger. Menschen zu schmeicheln, um selbst einen Vorteil davon zu haben, das ist das fünfte und letzte Kennzeichen der Irrlehrer, das Judas in Vers 16 gibt. Diese Irrlehrer möchten bei den Menschen gut dastehen. Die Ehre Gottes ist ihnen nicht so wichtig. Das ist aber ein fataler Fehler, wie sich im Gericht herausstellen wird. Gott allein gehört die Ehre, und er wird sie sich nicht nehmen lassen. In dieser Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« standen die Verse 13 bis 16 aus dem Judasbrief im Mittelpunkt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Also auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.